Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, sagen wir mal so ein bisschen up and down war am Tag 2 des NFL Drafts. Ich denke, da kann man verschiedene Positionen einnehmen und die werden wir aller Voraussicht nach auch in dieser Folge einnehmen. Denn wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho!
Hallo!
Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Und es war insgesamt sehr, sehr wild, würde ich sagen, an Tag 2. Und ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, die Draftklasse ist allgemein im Bauch ungefähr genauso wie die anderen Klassen. Da waren ja andere dann, die sind alle super schlecht. Also nicht alle, aber die Klasse ist schon ein bisschen schlechter. Das zeigt vielleicht auch, dass die ein oder andere Position öfter gedraftet wurde. Einige Spieler wurden gezogen, wo man sehr, sagen wir, irritiert war, dass die Spieler schon von Bord gegangen sind. Da können wir über den einen oder anderen Spieler sprechen. Wir werden auch über einen sprechen, wo man sagen kann, da haben die Dolphins vielleicht einen Spieler genommen, der bei vielen Leuten deutlich später war. Und bevor wir anfangen, möchte ich einmal eine Sache erklären. Und zwar das Wort Reach und Steal. Also, wenn wir von Reach sprechen, dann ist das in der Regel gemessen am Konsens. Man kann natürlich auch an einem eigenen Board das disclaimen, das sagen wir dann aber auch immer. Ich habe kein riesen Big Board. Bei Micho sieht das halt ein bisschen anders aus. Der hat da durchaus deutlich mehr gemacht dieses Jahr. Aber wenn man sich das Konsensboard anguckt, ja, da kann man halt sagen, okay, der Konsens hat einen Spieler in Runde 5 und Team Y draftet den Spieler in Runde 2. Das ist gemessen am Konsens ein Reach und da muss man überlegen, warum. Beim Steal ist es ein bisschen leichter, weil der Konsens hat ihn deutlich höher. Warum geht er so spät? Das kann man dann meistens deutlich einfacher erklären. Da sprechen wir nämlich auch drüber, weil die Dolphins befinden sich an beiden Enden. Es ist, ich sag mal so, hätten wir einen Spieler gedraftet, der uns vor der Nase weggepickt wurde, dann wäre ich hier jetzt sehr, sehr euphorisch, um ehrlich zu sein. Aber ein Pick trübt das Ganze und bei manchen sind es wahrscheinlich zwei Picks, die das Ganze trüben. Aber genug der Vorrede. Wir gehen rein. Die Dolphins, es wurde berichtet, dass die Dolphins uptraden wollen und vermutlich wollten sie uptraden für Denzel Boston. Der Wide Receiver ging dann an 39 zu den Browns, die übrigens wahrscheinlich bisher für mich den besten Draft aller Teams haben, um ehrlich zu sein. Also der Draft der Browns ist richtig, richtig stark. Muss man halt immer schauen, wie sich das dann am Ende bezahlt macht, weil es gibt Gründe, warum NFL-interne Gründe, warum Spieler dann doch nicht so hoch gehen. Und manchmal zahlt sich das aus, manchmal eben nicht. Das ist halt im Prinzip ein Lottospiel. Aber die Dolphins waren dann an 43 on the clock. Es waren super viele Spieler noch da. Unter anderem auch der Safety McNeil Warren, wo ich dachte, okay, jetzt könnte der sein. Young war auch auf dem Board noch. Jeremy Bernard, Avian Terrell. Aber die Dolphins haben sich entschieden für Linebacker Jacob Rodriguez from Texas Tech. Ein 5-Year-Senior, der wird im September 24 Jahre alt, also ist schon auf der älteren Seite. Nichtsdestotrotz Linebacker spielen ja meistens durchaus noch ein bisschen länger, also anders als jetzt Cornerbacks oder so. Dementsprechend ist das jetzt für mich die obere Grenze, wo es noch kein wirkliches Downgrade gibt, kein großes zumindest. Er wurde von vielen in Runde 2 predicted und ich gebe euch einfach mal die Zahlen der letzten beiden Jahre, weil er war tatsächlich bei Texas Tech 23 hatte er eine Verletzung, sonst wäre er ein 3-Jahr-Starter gewesen, so war er nur ein 2-and-a-half-Year-Starter. Die Stats sind erst 24, dann 25. 126 zu 128 Tackles. 10,5 zu 11 Tackles for Loss. 5 zu einem Sack. Der hat in 2 Jahren 10 Forced Fumble, 11 Pass Deflections und 5 Interceptions gehabt. Micho, der NFL Insider Ian Rappaport hat den Pick so angekündigt, auf dem, also im Live Feed mit Jacob Rodriguez, aka Every Defensive Coordinator's Favorite Player.
Also, ja. Der kann halt grundsätzlich alles. Es war nicht mein der Linebacker, den ich am höchsten auf dem Board hatte, aber vielleicht da direkt schon mal ein Kommentar zum Thema Linebacker. Wir hatten da gerade eben im Vorgespräch drüber gesprochen. Die Linebacker-Klasse wurde halt überstattet von Sonny Styles, weil der halt quasi, viele haben gesagt, der zweitbeste Spieler überhaupt im Draft ist. Dann hat man noch Arvel Reese, wenn man den sieht. Und dann ging es um so ein paar Prospects, die halt eher später gehen sollten. Sprich halt eben mit Anthony Hill Jr., der später gegangen ist, Jake Golday, Jason Barham und halt eben auch Jacob Rodriguez. Und ich habe Jacob Rodriguez auf Position 4 gehabt, aber tatsächlich auch mit einer Zweitrunden-Grade. Frühe bis Mitte zweite Runde. Ich hatte CJ Allen und Anthony Hill zwar vorher, die sind auch beide noch auf dem Board gewesen, aber unheimlich eng beieinander. Also die Linebacker-Klasse ist tatsächlich unterschätzt, vor allen Dingen deswegen, weil es so eine Low-Value-Position ist. Da war tatsächlich relativ viel Value auch zu holen. Das war, sieht man auch übrigens an den anderen Picks generell in der zweiten Runde. Und Jacob Rodriguez ist halt unheimlich, ja, versatil. Der ist unheimlich stark gegen den Lauf und weiß, also der kann Laufspiele extrem früh stoppen, ist auch sehr, sehr gut in seiner seitlichen Geschwindigkeit, um dementsprechend Gaps zu schließen und quasi hinter der Line of Scrimmage oder sowas ein Play zu verschieben. Also hat 13 Karriere Forced Fumbles. Das heißt, von wegen, das ist kein Zufall. Der weiß, wie man an den Ball geht. Ja, das ist kein Glück, sondern jeder, der schon mal Football gespielt hat oder so, der weiß, dass das teilweise im Training geübt wird. Und du sagst dir immer, du stoppst den Mann und der zweite geht auf den Ball. Ja, und da hat er eine herausragende Technik. Das ist halt eben kein Zufall. Der hat tatsächlich Quarterback gespielt früher mal, Jacob Rodriguez. Und das sieht man in seinem Spiel, weil vor die Pre-Snap-Kommunikation und wie er auch den Quarterback liest, wie er Routenkonzepte in seinem Bereich liest, sind halt schon herausragend. Das ist soweit. Er hat auch noch Entwicklungspotenzial nach oben. Also das finde ich ziemlich gut. Er hat wieder, da reden wir wieder über das Thema, er hat ein bisschen kürzere Arme, was ihn dazu bringen kann, dass wenn ein Lineman auf den zweiten Level kommt, er da relativ gut geblockt werden kann. Er ist manchmal ein bisschen überaggressiv und wenn er Routen covern muss, also gegen einen Tight End zum Beispiel, der vertikal geht, da hat er meist so ein bisschen das Nachsehen. Und was für einen Spieler, gerade ein Linebacker, eigentlich sehr wichtig ist, er hat so gut wie keine Special Teams Erfahrung. Das sind so die Nachteile. Aber insgesamt glaube ich, dass er auf Dauer Brooks ersetzen wird. Und das wäre eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe und die ich dir auch dir stellen will, Rico. Glaubst du, dass Brooks jetzt ein Trade-Chip ist? Weil er ist in seinem letzten Vertragsjahr und die Liga hat Interesse an so einem Spieler wie Brooks.
Ich kann mir schon vorstellen, dass wir ihn traden für 2027er Picks. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Muss man halt gucken. Ich würde tatsächlich behaupten, eventuell eher zur Trade-Deadline, je nachdem, wie es dann bei den Dolphins aussieht. Ne? Also das muss man sich dann einfach anschauen. Wie stehen die Dolphins da an? Da haben die Dolphins einen Überraschungsrun. Funktioniert die Offense? Funktioniert die Defense? Also aktuell gehen wir eher davon aus, dass die Dolphins nächstes Jahr in den Top 10 picken. Einige gehen davon aus Top 5, einige sagen Top 3. So, also das nur mal so, um so ein Gefühl zu bekommen, worüber wir sprechen. Und sollten wir auf Kurs für einen Top 3 Pick sein zur Trade Deadline, dann kann ich mir vorstellen, dass John Brooks definitiv getradet wird für je nachdem, wie er dann spielt in der Saison, 24, 27er, weiß ich nicht, Third, Second, Fourth, kommt halt einfach darauf an. Und ich würde aber behaupten, dass er erstmal nicht auf dem Trade-Block direkt steht, einfach weil er auch einer der Cornerstones war, die benannt wurden. Und
gut, das war auch Jalen Waddle, der ist auch benannt worden als Cornerstone.
Nein, tatsächlich nicht.
Waddle, Brewer,
Achane? Nein, Waddle war nicht dabei.
Ich werde es, schreibt es in die Kommentare, ich kann es auch nochmal recherchieren. Ich dachte, Waddle wäre dabei gewesen.
Nein, Waddle war nämlich nicht dabei. Das ist ja das, wo viele sich dran dann so, ja, Waddle war doch nicht dabei, weil das natürlich für viele Dolphins-Fans so ein bisschen Automatismus war. Waddle war tatsächlich nicht dabei. Genau, aber nichtsdestotrotz ändert das jetzt nichts an meiner Meinung, dass ich glaube, dass er erstmal nicht getradet wird. Es sei denn, irgendwer sagt sich nach dem Draft, da müssen wir unbedingt was tun und wir geben den Dolphins safe einen Second Round auf 2027. Ich glaube, da müssen die Dolphins dann auch sagen, ja, passt. Ansonsten Trade Deadline, je nachdem, wie es bei der Dolphins in der Saison aussieht, weil natürlich kann Jacob Rodriguez auch von John Brooks da lernen und dann herangezogen werden sozusagen. Genau, das ist also für mich auch ein Spieler und von seiner Spielintelligenz, da hat er mich tatsächlich so ein bisschen an Luke Kuechly erinnert. Er ist kein Luke Kuechly. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, oh mein Gott, so krass ist der. Nein, der hat auch gar nicht die körperlichen Voraussetzungen. Luke Kuechly war nochmal 5, 6, 7 Zentimeter größer. Das klingt immer so ein bisschen wenig, aber das ist schon eine ordentliche Geschichte. Und genau. Also das dazu und Micho. Also ich bin mir relativ sicher, dass er nicht dabei war, aber das werden wir recherchieren.
Entschuldigung, ich habe gerade einfach nur einen Artikel gefunden, wo es drin stand. Du musst es einfach mal hier in den Chat posten. Das können wir mit Sicherheit in Zeit jetzt ironieren. Heute geht es um den Draft.
Genau. Und genau, aber dementsprechend ist das ein Spieler, der definitiv den Dolphins sehr viel Freude bereiten sollte und langjähriger Starter sein sollte. Also das auf jeden Fall.
Ja, ganz kurz, werden sollte in meinen Augen. Also das darf man nicht vergessen. Das sind immer noch Spieler, die entwickelt werden müssen, die sich fortentwickeln müssen, die erstmal auf das nächste Level auch kommen müssen. Und das ist ja der Grund, warum der Draft auch irgendwo eine Lottery ist. Selbst ein sicherer Top-10-Pick, ein Blue-Chip-Player, muss sich noch entwickeln. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch ein Fan davon wäre, Brooks noch zu behalten, damit auch Rodriguez noch von ihm lernen kann. Ich glaube, dass er Longtime der Starter wird und auch dementsprechend die Rolle einnehmen wird. Ich meine, wir haben ja auch dementsprechende Erfahrungen mit guten Linebackern, sogar mit Hall of Fame-Linebackern. Aber ich erwarte nicht, dass er jetzt in der ersten Saison direkt die Defense trägt und die Rolle hat. Ich glaube, er muss erstmal lernen. Das trotz allem.
Ja, also ich halte ihn schon für relativ ready. Aber also er wird ja die Snaps auf jeden Fall bekommen. Also das in jedem Fall. Dementsprechend wird er Starter sein. Aber da schauen wir dann einfach uns das nochmal an. Beziehungsweise werden das verifizieren dann während der Saison natürlich. Und dann ist erstmal nichts passiert. Die Dolphins haben das Board, das können wir, glaube ich, vorwegnehmen als kleinen Spoiler. Da gab es keine Up- und Down-Trades. Also das hat mich ein bisschen überrascht und es hat mir auch ein bisschen das Herz gebrochen, muss ich sagen, weil in Runde 3 ist etwas passiert. Wir sitzen an 75 und auf einmal gibt es einen Trade. Die Browns traden mit den New York Giants. Es ist ein großes Paket, könnte man fast sagen. Also der Drittrunden-Pick 74 wurde getauscht gegen 105 und 145, also ein Viert- und Fünftrunden-Pick und gegen einen Viertrunden-Pick 2027.
Man muss dazu sagen, dass die Giants halt auch keinen Drittrunden-Pick hatten in diesem Draft, ne?
Das ist, also ja, die Giants hatten sowieso nicht das meiste, sage ich mal. Und also man hat da tatsächlich ein solides Paket abgegeben an Spielern und hat dann Malachi Fields gepickt. Also wir haben das ja pre-Draft besprochen hier schon. Also hätten wir Malachi Fields da an 75 bekommen. Und mit den beiden Spielern, die wir danach noch gedraftet haben, ich würde hier sitzen und sagen, das ist schon extrem stark. Extrem stark. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, ja, das ist nicht mehr ganz so stark, weil ich das auch, also das nicht ganz so verstanden habe, warum wir an 75 dann einen Spieler genommen haben, der bei vielen nicht ganz so hoch auf dem Board war. Bei vielen meine ich tatsächlich bei so ziemlich allen. Und zwar haben die Dolphins Caleb Douglas, Wide Receiver von Texas Tech, gedraftet. 6 Fuß 4 groß, ein großer Big Body, 205 von schwer Receiver. Also im Prinzip in die Richtung von Malachi Fields. Aber er ist kein Malachi Fields. Und Micho, ich überlasse dir da gerne zuerst das Wort.
Also ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt zuletzt natürlich ein bisschen mit ihm beschäftigt, quasi seit dem Draft. Ich glaube, ich habe mich dafür zu entschieden gehabt, ihn nicht tief zu scouten, weil ich gesagt habe, der wird in der NFL sowieso nichts. Ich hätte es verstanden, wenn man 6., 7. Runde einen Shot auf den genommen hätte. Jetzt mal so als Beispiel, also PFF hatte ihn am höchsten als auf Position, nach Position 156. Hat halt lange Arme, einen weiten Catch-Radius. Setzt seinen Körper halt gut ein, hat dementsprechend eine athletische Upside, aber hat ein ganz großes Problem mit Drops, ganz extrem. Er hat auch immer wieder das Problem, dass er seine Größe, dass er sich trotz seiner Größe nicht durchsetzen konnte. Selbst physische Corner haben gegen ihn, die haben ihn da teilweise sogar aus den Routen rausschubsen können. Sein Route Running ist nicht besonders scharf. Gut, das kann er vielleicht noch lernen. Egal wie, der ist ein absolutes Projekt. Ich hätte vor dem Draft definitiv gesagt, okay, draft in der 7. Runde und guck, ob er ein Camp-Buddy wird. Jetzt, also da kommen wir wieder zu dem Thema Reach. Nicht nur, dass ich Reach sage, von wegen, weil der von der Position nicht so hoch war. Ich glaube, dass du in späteren Runden noch jede Menge Prospects mit einem ähnlichen Profil bekommen hättest, die deutlich größere Chancen gehabt hätten. Also ich sehe nicht, warum man den in Runde 3 draftet, und es wirkt auf mich so ein bisschen wie ein Panik-Move, weil sie Malachi Fields nicht bekommen haben und wen kennen wir noch, wen können wir noch, wer ist noch auf dem Board, ja, dann nehmen wir den halt. Ich sehe den Spieler überhaupt nicht, sorry. Und in Runde 3, ich glaube, selbst wenn er was wird, muss ich sagen, würde ich den Pick kritisieren, weil ich einfach sage, in Runde 3, hättest du noch zig andere Sachen nehmen können. Wir haben zig andere Needs. Und Caleb Douglas, selbst wenn du ihn holst, weil du von ihm überzeugt bist, ist es ein Gamble, der für Runde 3 zu hoch ist. Eine Wette, die in meiner Meinung nach zu riskant ist. Trotz allem. Und das ist, muss, glaube ich, jeder sehen. Natürlich sind die Verantwortlichen Miami Dolphins sind Experten im Vergleich. Und ich bin absoluter Mega-Laie. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und es gibt immer diesen Spruch, den wir durchaus auch mal hören, so von denen, die wissen doch, was sie tun. Bei dem Pick bezweifle ich es. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, da sprechen wir ja über eine klare Dissonanz zum Konsens. Also es ist ja nicht so, dass der Konsens ihn Anfang Runde 4 gesehen hat und wir ihn jetzt Mitte Runde 3 gedraftet haben. Das ist ja nicht der Fall, sondern da sprechen wir über einen Spieler, der im besten Fall, also ich, bisschen Kontext vielleicht. Er hatte viele Top 30 Visits und ich habe ja schon mal gesagt, das heißt jetzt nicht, dass er bei vielen in Top 30 Spielern war. Aber es unterstreicht, was zum Beispiel Dame Brugler in vielen Gesprächen mit NFL-Scouts erfahren hat. Man weiß nicht, wo man ihn draften soll. Es gibt Scouts, die haben gesagt, der geht undrafted. Und es gab auch Scouts, die haben gesagt, ja, Mitte, Anfang, Runde 4. Aber der Konsens sieht ihn halt eher irgendwo Mitte Runde 5 bis Anfang Runde 7. Ne? Also, um euch da das Bild mal komplett zu geben, worüber sprechen wir hier. Und auch ein Spieler mit dem Profil. Du hast die Drops angesprochen, also er hatte 7 Drops letztes Jahr. Das war ein Outlier, also auch in der Prozentzahl war es ungefähr etwa doppelt so viel wie sonst. Er hat ab und zu Drops, das war aber 2025 einmal Thema. Und ich bin bei Drops tatsächlich ein bisschen entspannter, wenn das jetzt nicht jedes Jahr so krass war. Also er hatte 3 Drops 2024, das kann schon passieren, gerade im College. Sowas, das kann man noch, das kriegt man in den Griff, weil das ist ein Konzentrationsthema. Aber nur um euch da mal so ein Gefühl zu geben, weil über den Spieler hatten wir auch gesprochen, in der Preview, in der Wide Receiver-Folge über Ted Hurst von Georgia State. Der wird 22, Caleb Douglas wird 23 und er ist auch 6'4", 206 Pfund schwer, hat halt bei Georgia State gespielt und nicht bei Texas Tech. Ist natürlich ein Unterschied, aber Ted Hurst hatte deutlich mehr Production, also was zum Beispiel Touchdowns. Er hatte auch deutlich mehr Drops in 2 Jahren. Also sprechen wir 10 bei Douglas und 13 bei Hurst. Aber das Profil ist super ähnlich. Nur ist Douglas hat Hurst einfach eine mehr Upside. Und deswegen bin ich bei Panikpicks so ein bisschen, das verstehe ich nicht, weil es ist ja nicht so, dass auf einmal brennt das Haus ab oder so. Ne? Also man hätte ja durchaus Ted Hurst einfach draften können. Und ich hätte ja auch bei Ted Hurst, hatte ich gesagt, ja, vielleicht kleiner Reach, aber für mich definitiv ein Spieler, der in dem Bereich geht. Also Ted Hurst war zum Beispiel bei The Athletic auf 72. Das wäre also nicht mal mehr ein Reach gewesen. Das wäre sogar ein leichter Value-Pick gewesen, wenn man rein einfach das so durchzieht. Also dieser Pick, und ein Satz, den ich dann gerne sage, ist, und Micho, das schließt an, die wissen schon, was sie tun an, da meinen sie besser zu wissen, meinen sie Sachen besser zu wissen als viele andere. Und das kann in die Hose gehen, ja. Also das zum Beispiel Noah Igbinoghene war auch so ein Beispiel, ja. Der hatte so leichten First-Round-Hype, aber na, also ich war da auch höher, aber der Konsens war da zum Beispiel deutlich tiefer. Austin Jackson war auch so ein Beispiel. Also, na, jetzt, ich will jetzt nicht das alte Regime mit dem neuen Regime vergleichen, weil das neue Regime, das kann man auch vielleicht mal sagen, es ist ja ein Spieler, der durchaus deutlich physischer ist als das, was die Dolphins bisher auf Wide Receiver gehabt haben in den letzten Jahren. Also es ist wahrscheinlich nach, wie heißt der noch, der Wide Receiver, der hat jetzt bei den Patriots gespielt.
Devante Parker?
Nee, also Devante Parker war auch physisch, ja. Zwar nicht so physisch, aber nee, ich meine.
Bei den Raiders war, ne?
Genau, der war auch bei den Bills.
Ja.
Und dann bei den Patriots. Wir wissen, über wen wir sprechen.
Ja.
Und das ist im Prinzip das Thema. Also seitdem hatten die Dolphins quasi nicht mehr so einen physischen Wide Receiver. Und ich finde es okay, so einen Spielertyp zu draften. Ich verstehe absolut nicht, wieso die Dolphins Caleb Douglas gedraftet haben. Also ich kann das erklären. Und vielleicht das auch nochmal. Man kann viele Sachen erklären im Draft. Also ich kann jeden Pick verteidigen, weil das irgendwo reinpasst und das muss man in den Kontext setzen. Nur kann man auch einfach den Punkt hier kritisieren, weil warum sollte ich es nicht kritisieren?
Entschuldigung, McCollins.
McCollins, genau, danke Micho. Weil, wie gesagt, es gab ja auch noch, Chris Brazel war auch noch auf dem Board, ne? Also der ist jetzt vielleicht nicht so krass hoch, der ist dann an, also was Wide Receiver angeht, der war auch allgemein ein bisschen tiefer, aber der ist auch so ein Spieler, der durchaus uns da hätte helfen können, ne, mit mehr Production als eben Caleb Douglas. Also dieser Pick, wäre das Malachi Fields geworden, also dann hätte ich gesagt, what the fuck, wie geil ist denn unsere Draftklasse? Weil ich auch bei Proctor einfach im Average ein bisschen höher bin Und dadurch, ne, also ne, da kommt das insgesamt her. Und Chris Johnson halte ich immer noch fast für einen Steal an dem Punkt. Aber dass dieser Pick, der lässt mich komplett Fragen zurück. Micho.
Ja, noch mal was zum Thema Drops. Das Problem ist aber auch, wie bei Douglas die Drops zustande kommen. Er hat Bälle bei sich, eigentlich kein Problem irgendwo, er ist nicht in Bedrängnis oder sonst irgendwas und der Ball wird getippt und nochmal getippt. Also es ist fast schon Slapstick-mäßig bei manchen Drops und es ist ja nicht so, dass das nur einmal passiert ist. Jetzt kannst du darüber reden, das könnten Konzentrationsprobleme sein, es sieht aber auch ganz klar danach aus, dass er keine sicheren Hände hat. Also wie gesagt, auf allen Ebenen und ich gebe zu, ich kenne den Spieler jetzt nicht im Detail und ich habe mich heute Morgen ein bisschen mit dem beschäftigt, und habe ihn mit Sicherheit nicht ins Detail gescoutet oder sowas, aber da habe ich doch ganz, ganz erhebliche Bauchschmerzen. Muss ich da nach wie vor sagen. Auch mit diesen Drops, also insgesamt gesehen, ja. Ne? Das wollte ich noch dazu sagen, weil du die Drops so ein bisschen abgetan hast. Mir machen die große Sorgen.
Ja, aber insgesamt, wie gesagt, ist es halt, sind Drops trotzdem sehr volatil. Also das sollten wir auf jeden Fall, sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie was ist, was immer, also du wirst nicht, manche Spieler droppen halt öfter mal einen Pall, ja, aber das ist halt ein sehr volatiler Stat. Also das kann in einem Jahr richtig gut aussehen und im nächsten Jahr gibt es halt eine Phase, wo da hast du halt Scheiße am Schuh sozusagen, also hast du halt Butter auf den Finger oder so. Und das ist dann halt ein Thema. Gut, so, und dann kommen wir zu einem Pick. wir haben im Vorfeld sehr viel diskutiert schon über diesen Pick. Und ja, ich mag das
also
sehr.
Wir beide.
Weil ich sehe diesen Pick deutlich positiver als wahrscheinlich auch einige von euch und vor allem auch als Micho. Denn an 87 haben die Dolphins Titan Will Kaczmarek von Ohio State gedraftet, auch ein 5-Year Senior. Der spielt mit 23 Jahren, der ist 6 Fuß, 6 groß, 261 Pfund schwer. Der hat, und ich gebe das jetzt voraus, die Sets, weil wir uns da sehr viel im Vorgespräch schon drüber unterhalten haben. Was war er denn bei Ohio State? Er war bei Ohio State der Spieler mit den 8 meisten Snaps in der Offense letztes Jahr. Da hatte halt die komplette O-Line mehr. Dann Julian Sayen. Ich finde es so schade, dass Julian nicht Justin heißt. Justin Sayen. Das wäre natürlich der geilste Name einfach. Und ein gewisser Jeremiah Smith. Also für alle, ich gebe euch schon mal, das wird der voraussichtlich, wenn der sich jetzt nicht beide Beine bricht und 2 Jahre kein Football spielen kann, wird Jeremiah Smith der erste Non-Quarterback im nächsten Draft sein. Das ist ein Generational Wide Receiver Talent. Also den habe ich, wenn ich das vergleiche, wir haben über Marvin Harrison Jr., genau, da hatten wir ja in irgendeiner Folge übrigens letztens auch, da sind wir überhaupt nicht drauf klargekommen auf den Namen. Marvin Harrison Jr., Jamar Chase, Jeremiah Smith als Prospect ist besser. Also für mich persönlich, um euch da schon mal ein Gefühl zu vergeben. Gut, also er war halt Starting Tight End, 1,5 Jahre, er hat bei Ohio gespielt, ist dann getransfert. Er ist ja als D-Liner tatsächlich zu Ohio, nicht zu Ohio State, zu University of Ohio, das ist ein Unterschied. Und ist dann 2024 getransfert zu Ohio State, hat im ersten Jahr 4 Spiele verpasst, wegen einer Verletzung im linken Arm. Und hat dann halt, war er Starting Tight End. Das will ich euch nur vorweg sagen, weil, wenn ihr euch da einlest, es wird Seiten geben, die sagen, oh, das war nur ein Rotationsspieler oder so. Der hatte 481? Ja, der hatte letztes Jahr sogar über 500 Snaps insgesamt bei Ohio State. Also das ist halt, ihr werdet Tight Ends finden, die deutlich mehr Snaps haben. Zum Beispiel Mike Gesicki hatte bei Penn State 800 Snaps oder so. Aber Mike Gesicki, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, ist kein Tight End. Das ist ein Big Slot Receiver, weil er eben nicht blocken kann. Kaczmarek wurde halt kaum im Receiving Game eingesetzt und ist einer der besten College Blocking Tight Ends gewesen und meiner Meinung nach der beste Blocking Tight End in diesem ganzen Draft. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob das ein Blocking Tight End ist und nichts anderes. Und die Diskussion werden wir wahrscheinlich jetzt führen, Micho, wa?
Wie möchtest du anfangen? Ich würde gerne mal mit dieser Snap-Zahl anfangen. Und auch mit Kaczmarek oder Kaczmarek, wie auch immer, habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe dann sogar extra heute Morgen noch mal ein bisschen Tape geschaut. Ich habe Rico sogar den Link von den Tapes geschickt. Ich weiß gar nicht, ob er dazu gekommen ist, sich die anzugucken. Ich bin halt nicht begeistert, weil ich halt eben sage, ein Tight End muss halt beides können, um vernünftig zu bleiben. Ich halte ihn für ziemlich einseitig. Es gibt diese Snap-Zahl, die du gerade eben genannt hast, aber dazu muss man auch sagen, dass die in einer Heavy Rotation gespielt haben mit drei Receiving Tight Ends und ihm. Und dann haben die teilweise mit zwei oder mit drei Tight Ends gespielt und weil die dann immer einen Blocking Tight End dabei brauchten, war halt auch er automatisch auf dem Platz. Ich finde es ein bisschen schwierig, das dementsprechend als Starter da dementsprechend zu charakterisieren. Wie gesagt, absolute Stärke im Blocking. Er hat vermutlich Upside im Receiving. Als Blocker ist er wirklich sehr, sehr gut. Aber das andere ist mehr als nur ein bisschen ausbaufähig. Er ist jetzt auch kein athletischer Freak. Der ist ja maximal durchschnittlich. Er ist, was vor allen Dingen den vertikalen Speed angeht, relativ langsam. Der wird gegen Linebacker öfters mal den kürzeren dementsprechend ziehen, so sehe ich das zumindest. Und ich sehe einfach nicht, wie sich, also ich sag mal, sein absolutes Ceiling, und das meine ich wirklich, wenn er alles ausschöpft, ist in meinen Augen Durham Smythe. Das ist das absolute Ceiling, dass er in die Richtung geht. Ich kann sehen, was man mit ihm vorhat. Ich kann sehen, dass man ihn als Blocking Tight End in Two Tight End setzt. In klaren, wahrscheinlich sogar Run-Situationen. Vielleicht auch nur als Blocker in klaren Situationen mit einer klar definierten Rolle neben Greg Dulcich als Tight End einsetzt. Ehrlich gesagt, hätte ich ihn aber pre-draft, und ich bin wie gesagt nicht tief in der Tight End-Klasse drin, hätte ich ihn auch nicht so hoch gesehen von der Wette her. Also das Höchste, was ich ihn sehe, das ist auf NFL, da ist er bei 137 PFF, die ja gern so als der heilige Gral angesehen werden. Und jeder kennt meine Meinung, dass ich nicht so der Meinung bin, dass PFF alles weiß. Da ist er Spieler auf dem Big Board Nummer 383. Also er hat auch schon eine ziemliche Range. Weil wenn du alle Scouts zusammennimmst, ist er im Durchschnitt auf Position 21. Und ja, wenn du einen Blocking Tight End willst, ist er vielleicht eine Option. Aber nicht so einen relativ eindimensionalen Tight End, der Schwierigkeiten haben wird in der NFL, holst du dir doch nicht so in Runde 3. Nicht bei den Needs, die du hast. Entschuldigung, da hätten wir auch Julian Hill behalten können, den ich vom Potenzial her tatsächlich, selbst von der jetzigen Entwicklungsfähigkeit, immer noch ein bisschen höher sehe. Er wird wahrscheinlich die Rolle von Julian Hill übernehmen sollen. Ich finde es halt sehr schwierig. Auch bei dem Spieler sehe ich nicht wirklich die NFL-Karriere. Wobei ich sagen muss, dass ich da auch jetzt schon Unterschiede gelesen habe. Ich habe gesagt, gerade wegen seiner Blocking-Skills, dieses Blocking wird sich gut in die NFL übertragen und deswegen wird er eine lange NFL-Karriere haben. Aber er ist halt kein Tight End, der für mich die Position 3 oder die Runde, in der er gepickt worden ist, die dritte Runde, wert ist. Da war er auch out of the place. Da habe ich auch gesehen, dass viele Leute gesagt haben, Runde 6, Runde 7 oder halt eben undrafted. Und deswegen kommt mir das für ein ziemlicher Reach vor, weil ich glaube, dass man bessere Tight Ends auch für diese Rolle oder zumindest ähnliche Tight Ends für diese Rolle, wenn man sagt, er ist der beste Blocker, auch später noch hätte kriegen können. Oder sogar richtige Tight Ends.
Aber Micho, da muss ich dich fragen, wer ist denn ein richtiger Tight End in der Klasse? Weil, um ehrlich zu sein, wenn von dem, was du dir wünschst von einem Tight End, und ich diskutiere das gar nicht weg, dass das vollkommen die richtige Einstellung ist, was man von einem George Kittle, von einem Kelsey von Gronkowski. So, wir müssen auch mal ehrlich sein. In der NFL, wie viele gibt es denn von diesen Tight Ends? Maximal 5?
Oh, ich glaube, es gibt schon ein paar mehr.
Ja, aber in diesem Draft, wenn wir uns das angucken, wer ist denn vorher gegangen? Max Klare, das ist der andere Tight End von Ohio State. Ja,
Receiving Tight End, keine Frage.
Receiving Tight End. Eli Stowers von Vanderbilt, der ist noch krasser ein Receiving Tight End, weil der hat letztes Jahr, der hat in seiner Karriere 17 Pass-Blocking-Snaps gespielt. Also wie man das überhaupt als Tight End beschreiben könnte. Und ich bin da gerade so ein bisschen...
Wann ist Sam Roush gegangen? Oder ist der überhaupt schon gegangen?
Der ist gegangen, jetzt lass mich kurz hier gucken. Ja. Sam Roush ist an 69 gegangen. Also Anfang Runde 3.
Ja.
Zu den
frage mich dann, ob es ein Tight End hätte sein müssen. Weil ich glaube auch, dass du einen Veteran Tight End auch für gutes, für wenig Geld auch hättest kriegen können dann. Also ich sehe den Pick nicht so ganz.
Aber ja. Auch Sam Roush, der hat die Hälfte von den Pass-Blocking-Snaps zum Beispiel von Kaschmarik. Und der hat deutlich mehr Receiving. Und wenn wir jetzt Durham Smythe mal nehmen, weil ich mir gerade das Draft-Profil nochmal angeschaut hatte, Durham Smythe hat auch die Hälfte der Snaps im Pass-Blocking gehabt als Tight End bei Notre Dame. Der ist in Runde 4 gegangen. Also wir haben ihn an 123 gedraftet. Also das ist kein mega Unterschied. Und Durham Smythe hatte 26 Targets in seiner finalen Saison, hat 15 Bälle gefangen, während Max Kaschmarik 17 Targets hatte und auch 15 Bälle gefangen hat. Das Thema ist, wenn man sich das bei Kaschmarik anschaut, im Receiving Game. Der wurde halt nicht wirklich gefüttert. So, jetzt kann man sagen, das liegt daran, weil die Coaches sagen, das kann der nicht. Der hat bei Ohio State 27 Targets in zwei Spielzeiten gesehen. Von den 27 Targets hat er 23 Bälle gefangen. Das ist, also, was ich von dem im Receiving Game gesehen habe, ist jetzt nicht so, dass der sich frei machen kann und so, ne? Also das ist kein Rob Gronkowski. Das will ich gar nicht sagen. Nur hat er hat im Receiving Game zumindest gezeigt, dass er den Ball fangen kann. Das ist nicht so, dass das Edward mit den Scheren oder mit den Holzhänden oder mit was für weiß ich für Händen ist. Also, wenn wir bei Caleb Douglas von Drop-Problemen sprechen oder bei Ted Hurst zum Beispiel, dann kann man bei Kaschmarik halt sagen, der hat verdammt solide Hände, die wurden halt wenig getestet und er ist, wie gesagt, für mich der beste Blocking-Titan und wenn ich einen Blocking-Titan habe, der zumindest gezeigt hat, dass er einen Ball fangen kann, dann ist das für mich ein Titan, der das Potenzial für beides hat, der es im Blocking gezeigt hat, dass er da dort auf jeden Fall was bewegen kann. Und der bringt die Upside mit. Sage ich, dass der auf jeden Fall so ein krasser Tight End werden wird? Nein. Aber das ist für mich ein Spieler, der definitiv Ende Runde 3 genommen werden kann. Und für, also den hatten, der hat Third Round Buzz bekommen vor dem Draft. Der war bei manchen halt auch in Runde 4. Es ist jetzt, also zum Beispiel bei The Athletic war er definitiv in Runde 4. Und das, also ich tue mich da so ein bisschen schwer gerade, da wirklich so dieses, nur dieses Label, das ist ein reiner Blocker. Also der kann definitiv beides werden. Wir haben halt die Baseline und auch da wieder ist es ein physischer Tight End, bla bla bla. Das muss ich jetzt nicht bei jedem Pick wiederholen. Bei unserem nächsten Pick schauen wir mal.
Ja, man könnte fast meinen, dass wir das, was die Physis angeht, irgendwie einen Spielertyp haben oder eine Richtung haben, ne?
Ja, vielleicht kompensieren wir ein bisschen über, aber zumindest haben wir da nicht das Label, dass wir Soft spielen, hoffentlich. Genau, also wie gesagt, ihr habt jetzt hier ganz wahrscheinlich...
Kurz, wir hatten einen Spieler, sorry, der kommt mir gerade halt in den Kopf. Den haben wir noch gefeiert, weil das so ein Oldschool-Tight End war, der ohne Handschuhe gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst,
Rico. Oh ja, ich habe ein Bild vor Augen, aber jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ja.
Und irgendwie, jetzt habe ich den alten Titan damals nicht im Draft evaluiert, aber irgendwie hat mir der andere tatsächlich auch mehr gegeben als Kaczmarek. Irgendwie werde ich mit dem Stand jetzt nicht warm und dann vor allen Dingen nicht wegen der Position. Ich glaube, Runde 4 oder vor allen Dingen Runde 5 hätte ich gar nichts mehr gesagt. Da hätte ich gesagt, alles klar. Aber Runde 3, da frage ich mich, muss es dann wirklich auch ein Tight End sein?
Aber da einfach mal also ich verstehe das. Die Tight End Klasse ist aber, und das muss ich sagen, die ist verdammt tief und verdammt gut, halt in diesen mittleren Runden dieses Jahr. Wir haben 8 Tight Ends gesehen, die in der zweiten und dritten Runde von Bord gegangen sind. 8 Stück. Das ist insane, insane viel. Das muss man einfach mal so sagen. Und das Thema, was man halt bei Ohio State hat, und da möchte ich vielleicht einfach mal aufs Receiving mal eingehen, ist, dass Jeremiah Smith 106 Targets bekommen hat von 388. Der hat quasi ein bisschen weniger als ein Drittel bekommen. Und dann haben wir halt Carnell Tate mit 66 und Max Klare mit 55. Da haben wir schon gesagt, das ist ein reiner Receiving Tight End. Und dann sind es quasi schon, dann hast du noch Brandon Innes, den Wide Receiver. Also du hast halt 3 Wide Receiver, die unter den Top 4 sind, und einen Tight End, der ein Receiving Tight End ist. Und dann hast du Bo Jackson, CJ Donaldson, Kaczmarek, Graham und James Peoples. Also die Verteilung der Targets bei Ohio State ist halt auch krass. Also ich will da nur ein bisschen Kontext mit reinbringen in diese ganze Geschichte. Ein paar Zahlen, damit ihr euch da selber eine Meinung zu machen könnt, weil ich denke, ihr hört hier 2 Meinungen, die bei Micho wahrscheinlich eher am negativen Ende ist und bei mir wahrscheinlich eher in Richtung positives Ende gehen. Das würde ich auch einfach mal sagen. Und da könnt ihr euch selber ein Bild machen. Für mich, wie gesagt, hätten wir jetzt anstatt Caleb Douglas Ted Hurst gedraftet, würde ich hier sitzen und sagen, ey, das war echt solide. Wären die Giants nicht hochgegangen und wir hätten Fields gedraftet, dann würde ich hier sitzen, ey, der Draft bisher, das ist richtig, richtig stark. Aber Micho.
Ich habe noch eine Frage, weil bei Caleb Douglas hast du dann ja auch gesagt, es ist dieses, man weiß es besser als die anderen. Und wenn ich das nochmal angucke, nochmal, overall Position Rank war Kaczmarek auf 21. Und ja, man kann sagen, dass Receiving Tight Ends bevorzugt werden. Overall Rank, Consensus Board 235. Da ist genau wie bei Caleb Douglas ein tierischer Unterschied drin. Also ich finde die Kritik zumindest zu sagen von wegen, hey, da haben die Dolphins wieder gedacht, sie wissen mehr als alle anderen, ist da auch wieder relevant. Und natürlich gibt es die Beispiele, ein Tyreek Hill, ein Puka Nacua, die wurden in der 5. Runde gedraftet. Ja? Gar keine Frage, dass man auch solche Spieler hat. Aber nochmal, die wurden in der 5. Runde gedraftet, weil die Teams selbst gesagt haben, okay, vorher gehe ich die Wette nicht ein. Hier wettest du im Prinzip auch wieder, dass er sich vielleicht zu einem richtigen Tight End entwickelt, weil ich glaube nach wie vor, dass Tight End so den Spot nicht wert ist. Und die Wette ist mir dafür den Spot zu hoch. Das ist vielleicht auch noch gesagt. Das heißt nicht, dass ich komplett bezweifle, dass der Spieler nicht irgendwas werden kann. Ich glaube es nicht, aber natürlich ist das möglich. Aber das ist eine Wette. Und die Wette wäre ich an der Stelle auch in unserem Prozess nicht eingegangen. Das kritisiere ich tatsächlich. Diesmal kritisiere ich auch den Prozess. Auch den, ne? Ja.
Ich verstehe das. Ich muss halt aber, also ich verstehe da aber auch nicht. Wir meckern und meckern die ganze Zeit, dass wir quasi keine Tight Ends haben, die überhaupt blocken können. So, jetzt holst du den besten Blocking Tight End im Draft, der
Moment, mit Dulcich bin ich zum Beispiel recht zufrieden.
Ja, aber auch Greg Dulcich ist ja kein voller Tight End.
Er ist kein Elite-Tight End, aber ich finde, er geht eher in die Richtung eines richtigen Tight Ends, auch im Blocking.
Also, aber, okay, also wenn ich jetzt Kaczmarek mit Dulcich vergleiche, dann ist natürlich, also natürlich, für mich natürlich, Kaczmarek der bessere Blocker. Also
Das stelle ich gar nicht in Frage. Die Frage ist der Unterschied groß genug, um zu sagen, es lohnt sich unbedingt, Kaczmarek da zu holen, wo er geholt worden ist. Und da kann jeder natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich finde tatsächlich, der bessere Vergleich zu Greg Dulcich ist tatsächlich eher Julian Hill, an dem wir ja auch kein gutes Haar gelassen haben.
Okay, ja, also wie gesagt, ich würde tatsächlich sagen, dass wir da die beiden Seiten jetzt gut beleuchtet haben. Also ich meine, ich glaube, es ist klar gekommen, wo wir beide in dieser Diskussion stehen. Ja. Also ich glaube, es hat jetzt keinen mega weiten, großen Mehrwert, wenn wir noch 10-mal hin und her gehen. Ich glaube einfach, dass...
Es gibt auch angenehmere Themen, über die wir noch reden können.
Das denke ich mir, dass es die gibt. Aber wie gesagt, bei Kaczmarek, und da bin ich halt einfach, also wie gesagt, für mich Ende Runde 3 definitiv ein Tight End, den man da draften kann mit dem Profil. Den findest du meiner nach, mit dem Profil findest du den nicht mehr. Das ist so, ich meine, wenn man sich anguckt, Marlon Klein wurde an 59 gedraftet, und zum Beispiel, also der deutsche Tight End von Michigan. Also da sind so viele Tight Ends für mich, wo ich sage, das sind halt Big Slot Receiver. Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab in eine Tight End Diskussion. Aber ich glaube, da haben wir euch jetzt eine sehr, sehr große Range gegeben. Und das ist natürlich auch für die Bewertung des Gesamtdrafts am Ende eine Sache. Ne? Wenn ich zum Beispiel deutlich positiver bei einem Pick Ende Runde 3 bin, hat das natürlich einen anderen Einfluss darauf, als wenn ich sage, so einen Spieler bekomme ich nur in Runde 7 oder undrafted. Jetzt krass gesagt, nicht, dass Micho das gesagt hätte, auf gar keinen Fall. Sagen wir Runde 5, das sehe ich halt deutlich anders. Dementsprechend bewerte ich das auch anders und dementsprechend bewertet Micho das auch wieder anders. Und nur damit ihr da für euch auch selber das besser einordnen könnt, weil das ist auch etwas, was mir fehlt bei allen Podcasts, die ich höre rund um in den Draft, ist, dass ihr könnt das für euch einsortieren. Wir geben euch hier ein Bild, wie wir das sehen. Ihr könnt das für euch komplett anders bewerten. Und das ist, wir versuchen das immer in den Kontext einzusortieren und das ist manchmal nicht so einfach, wie man jetzt gerade merkt. Aber wir versuchen auch natürlich Best und Worst Szenarios für euch abzubilden. Und im Worst Szenario ist keiner der Picks von denen, die wir geholt haben, was. Im Best Szenario haben wir jetzt einen Future Right Tackle oder Left Tackle, das muss man dann mal sehen, gedraftet. Wir haben einen Cornerback 1 gedraftet. Wir haben einen Starting Linebacker, Starting Tight End gedraftet. Und eventuell, also einen random Backup Wide Receiver und eventuell aber auch einen Starting Wide Receiver, der gefallen ist. Denn an Position 93, weil wir haben unseren Pick an 90 ja getauscht. An 93 haben wir dann einen Wide Receiver gedraftet, der bei nicht wenigen eine klare Second Round Grade hatte. Und das ist Chris Bell, der Wide Receiver von Louisville. Der wird im Juni 22, 6 Fuß 2 groß, 222 Pfund schwer. Der hat sich und deswegen das Kreuzband gerissen Ende der Saison. Der wurde auch da, ich gebe euch jetzt das Full Medical Picture, der wurde von Dr. Dan Cooper, das ist der Arzt der Dallas Cowboys, das ist der Knieexperte, das ist auch der wahrscheinlich Jermaine McCoy nochmal operieren wird. Also Dan Cooper ist der Kniegott, sage ich mal, für alle Sportler in den USA. Also wenn irgendwer was hat und der die Möglichkeit hat, sich von Dan Cooper operieren oder auch angucken zu lassen, dann geht er zu Dan Cooper. Und Coopers Einschätzung war, dass die Möglichkeit besteht, dass er zum Training Camp schon wieder ready ist. Da auch jetzt weil vielleicht sprechen wir nochmal über McCoy, weil der immer noch nicht gepickt wurde. McCoy hat sich Anfang 2025 das Kreuzband gerissen und konnte die ganze Saison nicht spielen. Bei Bell ist es jetzt so, der hat sich Ende letzten Jahres das Kreuzband gerissen und der ist wahrscheinlich zum Training Camp oder vielleicht wird er im Training Camp fit und kann ins Training einsteigen. Nur damit ihr mal wisst, wie das ist. Auch da nochmal, der hat in der letzten Saison dann trotzdem 72 Catches gehabt für 917 Yards, 6 Touchdowns bei 3 Drops. So, Micho, bist du mit dem Pick zufrieden?
Das könnte man so sagen, ne? Absolut zufrieden. Also auf meinem Wide Receiver Board war Wide Receiver Nummer 5. Vorspielern wie Makai Lemon, Omar Cooper, Malachi Fields, Jeremy Bernard, die hatte ich alle hinter Chris Bell. Ich habe sogar noch letztens noch gelesen, dass ich glaube, wir haben ja auch, wenn ich mich nicht alles täusche, in der Wide Receiver Folge über ihn geredet. Ich habe genug Meldungen gehört, die gesagt haben, hätte er sich nicht das Kreuzband gerissen, wäre das ein klarer First-Round-Receiver gewesen. Und den an 90 zu bekommen, halte ich halt wirklich, ich finde, dafür ist der Begriff Stil tatsächlich durchaus angebracht. Ich hätte halt gern Denzel Boston gehabt, weil der noch auf dem Board war, aber das wäre dann der nächste Spieler gewesen, den ich in Runde 3 schon gefeiert hätte.
Denzel Boston meinst du wann?
Denzel Boston, das wäre mein Lieblingsreceiver gewesen, den ich als nächstes gehabt hätte, am Tag 2.
Ah ja, aber okay.
Und ich hätte trotz allem Chris Bell, da Denzel Boston ja auch früh vom Board ging, hätte ich schon in Runde 2 gefeiert und den Ende Runde 3 zu kriegen, halte ich für den absoluten Megaspeed. Also, hilf mir nochmal. Ich meine, wir haben in der Wide Receiver-Folge über ihn geredet. Ne? Ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich dieses nette Zitat gebracht habe, das möchte ich hier nochmal wiederholen. Gebaut wie ein Fullback, der dazu gezwungen wurde, plötzlich Routen zu laufen und kleine Defensive Backs zu mobben.
Ja, also ich nicht mal mehr unbedingt nur kleine.
Und da gibt's einige.
Wenn man sich das halt wenn man sich Tape von dem anschaut, und ich hätte super gern die 40-Time von dem gesehen, ne? Weil du hast schon gesagt, der ist halt 6 Fuß 2 groß und wiegt 222 Pfund, ne? Das ist ein richtiges Kraftpaket, wenn man sich das mal anguckt, weil 222 Pfund, damit ist er, wenn nicht sogar der schwerste Wide Receiver im gesamten Draft gewesen. Ich glaube, er ist der schwerste gewogene Tight End, Wide Receiver, entschuldigt, im kompletten Draft. Und wenn man sich das Tape anguckt, der hat manche Cornerbacks langsam aussehen lassen. Und das mit 222 Pfund. Und ich denke, wie ist das möglich? Also, genau, Michael, da wollte ich jetzt gerade nur noch mal kurz auch reingehen, wo du das sagtest.
Weil alles gut, wen wir jetzt noch, ich kann nur empfehlen, hört euch die Wide Receiver Folge an, wenn ihr noch genaueres rein wollt. Also, wenn wollt, der Typ ist halt wirklich, und der hat auch Upside noch dazu. Also, er kann noch besser werden. Der hat zum Beispiel nur einen sehr begrenzten Route Tree im College bisher gelaufen. Da kommen mit Sicherheit noch andere dazu. Seine Beschleunigung ist noch nicht so gut und er hat so ein bisschen das Problem mit Press-Cornern, die sehr physisch gegen ihn agieren. Aber das sind alles Sachen, die sind coachable. Das Einzige, was so ein bisschen mich stört, ist sein Einsatz beim Run-Blocking. Weil von der Größe hätte ich da mehr erwartet. Das kommt nicht so ganz raus. Aber wie gesagt, bei dem Spieler bin ich zum Beispiel hyped, vor allen Dingen an der Position, wo wir ihn gekriegt haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ich hätte nicht so lange gewartet, trotz des Kreuzbandrisses, ich hätte ihn vorher geholt. Ich wäre für den, glaube ich, sogar in Runde 3 nochmal hochgegangen.
Was
uns gefallen ist, halte ich für absolutes Glück. Es sei denn, es ist irgendwas, was wir alle nicht wussten, aber das glaube ich irgendwie nicht. Also von daher, das ist für mich der Inbegriff eines Deals.
Ja, das ist ja immer, da nochmal vielleicht auch die allgemeine Einordnung. Bei Steals kann man Copium benutzen, da muss irgendwas sein. ja, also das kann ja nicht sein, dass das, ne? Und bei Reaches sagt man, oh ja, also die wissen es, die müssen es ja wissen, die wissen es ja besser als bla, ne? Aber auch da, gemessen am Konsens, ist das einfach ein Stil, der vermutlich, wo einige wegen einem Kreuzbandriss so ein bisschen sagen, nee, wir wollen keinen Wide Receiver nehmen, der jetzt nicht getestet, der nicht getestet werden konnte. So ein Kreuzbandriss, wissen wir aber auch alle, das hat, muss keine Sache sein, die jetzt irgendwie lang. Ja, gut, da ist ja das ganze Knie wahrscheinlich vielleicht kaputt. Also das Knie ist komplett kaputt aktuell. Da ist fraglich, also für mich inzwischen fraglich, ob er überhaupt eine Karriere hat. Aber das was anderes. Eine Sache wollte ich noch sagen, ein bisschen an der Downside. Der muss sich ein bisschen am Riemen reißen. Also der ist manchmal wirklich ein bisschen frech. Das hatten wir auch in der Wide Receiver Folge gesagt, dass er sich bei seinen Quarterbacks auch mal beschwert, wenn die Pässe nicht so richtig gut kommen. Und er wurde in 3 Jahren hat er 16 Penalties bekommen. 6 in den letzten 11 Spielen, 3-mal unsportsmanlike Conduct, 2 beziehungsweise unsportsmanlike Conduct Personal Fouls, 2 Holds und 1 Pass Interference. Da muss er definitiv dran arbeiten, aber auch da sage ich, wenn ich mir jetzt die Picks angucke und gerade die ersten 3 Picks, dann sind das High-Character-Player auch, die wirklich, wo Scouts sagen, das sind Leader im Locker-Room gewesen, das waren Captains. Das sind wirklich Spieler, die auch im Lockerroom Unterschied machen und die Cultures setten. Und dann kannst du dir auch mal einen von diesen anderen Spielern holen, weil der dann in der Culture des Teams eigentlich reguliert wird. Ich will es aber nur gesagt haben, dass das von Scouts negativ angemerkt wurde. Aber insgesamt ein hervorragender Pick, womit wir den Tag 2 beendet haben. Also das kann man definitiv so sagen. Und da war ich doch sehr, sehr froh drüber, würde ich mal behaupten. Genau, also das waren die Picks. Also ihr seht, es gibt ein bisschen gemischte Gefühle, so würde ich das mal beschreiben, zwischen das ist gut, das ist schlecht, gerade wenn ich mir jetzt die Tight-End-Diskussion, die wird wahrscheinlich fachlich am härtesten geführt, weil es da durchaus unterschiedliche Ansichten geben kann. Caleb Douglas, absoluter, also kranker Read, so würde ich das fast schon beschreiben.
Al Kiper, einer der Footballisten, hat gesagt, das ist für ihn bisher der größte Reach im ganzen Draft.
Ja, ganz im Ernst, Mel Kiper ist für mich einer der, also
ich habe über Mel Kiper hört man dieses und jenes, aber die meisten Meinungen sind, Mel Kiper ist ein Hornochse.
Genau, einfach mal, um euch da ein bisschen Kontext zu geben. Johnny Manziel war höher als Patrick Mahomes. Und er hat Shedeur Sanders ja als klaren Nummer 1 Pick letztes Jahr gehabt. Klarer Pick Nummer 1. Der ist mental gegangen. Der hat allen NFL-Teams vorgeworfen, dass sie nicht wüssten, was sie tun auf Quarterback. Dass kein NFL-Team wirklich gut Quarterbacks evaluieren könnte. Der Typ ist, also der hat seinen Zenit überschritten. Meiner Meinung nach, ich verstehe, dass der die Bühne bekommt, weil er früher ein sehr guter und exzellenter Analyst war. Das Problem, was ich sehe, ist, dass er den Weg genommen hat, dass er sich zwischendurch immer wieder so disponieren muss. Und bei dem Spieler, da ist er sich dann ja so sicher, dass der viel besser ist, als der Konsens ihn sieht. Und darüber definiert er sich. Und das ist das Problem. Deswegen mag ich zum Beispiel unheimlich gerne Dane Brugler. The Athletic, die haben Live-Shows, die haben auch die Timestamps drin von den Dolphins. Hört da super gerne rein. Ich höre da immer rein, um auch noch ein bisschen mehr Feedback zu bekommen außerhalb von Dolphins-Kreisen. Dane Brugler zum Beispiel ist einer, der sortiert das ein und sagt, wie er das persönlich sieht, aber geht nicht mental und sagt, die NFL sieht das gar nicht. Weil Dane Brugler war bei Caleb Douglas erstmal so ein bisschen, okay. That's early. Und das nur, damit ihr da auch mal Mel Kiper, nein. Also Mel Kiper bitte nicht. Also ja, weil zum Beispiel Xavier Thomas wurde an 89 von den Bears gedraftet. Das ist ein Reach in der gleichen Richtung. Also der ist auch ein Pick gewesen, wo viele den siebte Runde oder undrafted gesehen haben, nur um das mal so ein bisschen in den Raum zu zeigen. Oder ich will dich jetzt nicht exposen, aber kannst du mir sagen, welche Position spielt Jalen Husky?
Ich meine, das war Safety? Ich
bin mir sicher. Ah, du bist ein Hund, ey. Da weiß ja wirklich, welche
Position. Bin mir sicher. Ich guck aber mal nach, Moment.
Ist aber richtig. Ist richtig. Ist Safety.
Ja.
Ist Safety. Das Spannende ist.
Den habe ich tatsächlich irgendwann sechste, siebte Runde. Das war tatsächlich einer der Safeties, die ich noch ganz zum Schluss gewatcht hatte. Genau. Fand den aber nicht besonders dolle.
Ja, genau. Der ist an Pick 100 zu den Jaguars gedraftet worden. Also, wie gesagt, es gibt so, die Picks gibt es immer und das muss man kritisieren. Ich glaube, wir haben das auch sehr deutlich kritisiert. Ob das jetzt der größte Reach war, da kann man drüber, es ist einer der größten Reaches. Da würde ich gar nicht widersprechen. Ich mag nur Mel Kiper gar nicht mehr. Aber gut.
Ich kann es nachvollziehen, aber ich dachte mir von wegen, dass man die Aussage zumindest mal mit reinbringen kann.
Finde ich fair. Und jetzt wird es nämlich spannend. Die Dolphins haben jetzt noch den Pick 130, 138 in der vierten Runde. In der fünften Runde 151, 177, 180. In der sechsten Runde haben wir keinen Pick. Dafür dann in Runde 7 2, 227 und 238. Dolphins haben noch 7 Picks. Das ist viel. Und ich bin gespannt, ob es jetzt nochmal für uns einen Uptrade in Anfang Runde 4 gibt. Ich könnte es mir vorstellen, weil es gibt tatsächlich zwei Spieler, die ich noch interessant finden würde. Aber Micho, ich muss dir die Frage stellen, weil du ich weiß nicht, ob du letzte Nacht noch gefragt hast, wann glaubst du denn geht Jammond McCoy?
Ja, große Frage. Die Frage ist eher, wer kann es sich leisten, einen Pick für Jammond McCoy zu verschwenden? Oder auch einen höheren Pick zu verschwenden? Weil tatsächlich scheint das Risiko, dass Jammond McCoy keine Karriere in der NFL hat, sehr, sehr groß zu sein. So, und es muss ihn also ein Team draften, die sagen, okay, ich kann auf den Pick verzichten. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass er bis in Runde 6, 7 fällt. 4, 5 wird er spätestens gehen. Und die Frage ist dann einfach, welches Team oder wann sagt am ehesten ein Team, okay, wir geben den Pick jetzt ab, weil für den Pick, das wäre eh auch ein anderes Risiko, dass wir spielen oder sowas. Und ich würde die Dolphins da tatsächlich auch im Rennen sehen. Also ich würde sogar, wenn er in Runde 4, ich würde ihn nicht uptraden, aber wenn er bei uns, unserem Pick in Runde 4 noch da wäre, würde ich ernsthaft überlegen zu sagen, okay, das gehen wir ein. Und dann mal gucken, vielleicht wird er nochmal appariert, vielleicht braucht er dann noch was. Und in 2 Jahren hast du dann ein Backfield mit 2 Shutdown-Corner. Das wäre dann schon sehr geil. Und wenn du halt sagst von wegen, okay, der 4. Runden-Pick, der wird halt nichts, glaube ich nicht, dass das den Rebuild wirklich extrem aufhalten wird. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir damit im Rennen wären und ich hätte kein Problem damit, ihn jetzt in der 4. Runde zu draften, auch mit dem Risiko, dass er niemals spielen wird.
Okay.
Aber gut. Wie sieht es bei dir aus?
Also, ich will das nicht. Also, ich bin ehrlich, also wir haben jetzt mit Bell jemanden geholt, der wo gesundheitlich ein Fragezeichen dahinter ist. Es ist nur ein einfacher Kreuzbandriss, also alles halb so wild. Und da hat auch Cooper gesagt, dass das ja wahrscheinlich alles tutti, gar kein Problem ist. Ich würde andere Spieler bevorzugen. Also ich sehe die Upside, also Jammond McCoy, das sagen wir mal so, wenn der 2028 dann reinkommt und für uns spielt und extrem starr, also naja, dann ist das natürlich insane. Dann hätten wir wieder instant Top 10 Cornerback Room. Na, also die Upside ist ja insanely hoch.
Nochmal, ich habe schon mehrfach gesagt, aber ohne die Verletzung, von dem, was er vor der Verletzung gezeigt hat, wäre das der beste Corner im Draft, auch vor Mansoor Delaney.
Na, das sehe ich anders, aber gut. Also ich glaube, die Diskussion, die wäre interessant geworden. wer wirklich der bessere Cornerback ist. Da, ich denke, das steht zur Debatte. Also ich habe beides gesehen in der Analyse. Und genau, aber wie gesagt, das macht den Braten nicht fett. Also ich sag mal so, wenn McCoy fit gewesen wäre, dann wären sowohl McCoy als auch Delane Top 10 Prospects gewesen in diesem Draft. Ich glaube, das ist fair zu sagen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, worüber wir sprechen. Ich würde es in keinem Fall kritisieren, wenn wir ihn draften würde. Ich sehe aber noch andere Spieler auf dem Board, wo ich sage, wollen wir die nicht draften? Wie wär's? Kann ich euch dafür begeistern? Und zwar bin ich, die Frage ist, Micho, würdest du einen Safety draften? Oder es gibt halt zwei Safeties mit Keon Scott und Zeki Wheatley, die beide 24, Scott bekommt für mich ein Downgrade und auch Wheatley ein leichtes Downgrade für ihr Alter. Die Frage ist zum Beispiel, Jalen Kilgore wäre auch noch auf dem Board.
Hab ich beide tatsächlich ab Mitte Runde 3 als relevant. Also da wäre ein Grade. Beide würde ich dementsprechend nicht kritisieren und würde, ja, vielleicht nicht, doch, ich würde es feiern. Ich würde sagen, von wegen, das könnte man beide, also Wheatley als auch Kilgore, würde ich sehen, ja.
Dann bleiben wir mal im Defensive Backfield, weil neben McCoy ist auch noch Malik Muhammad, der Cornerback von Texas, auf dem Board.
Und da war ich kein Fan von.
Ne, ist ja auch fair.
Ja, aber das ist halt wie gesagt persönlich.
Das ist aber ein Spieler, der so im Konsens durchaus Runde 3 Bust bekommen hat. Also der war, also so im Konsens war der, meine ich, Ende Runde 3. Also nur um euch da auch das als Gefühl zu geben. Dann, und für den Spieler würde ich tatsächlich inzwischen abtraden, Dennis Sutton.
Okay, ja. Habe ich auch für Ende Runde 3 mit auf dem Schirm gehabt.
Weil ich wusste, dass er noch da ist. Doch, der ist noch da. Also ja? Es sind ja Derek Moore, der ist ja an 44 gegangen zu den Lions. Die Lions sind ja hochgegangen für Derek Moore. Das erinnert mich so ein bisschen an unseren Upgrade für Jonas Savinea. Das war sehr, sehr wild. Romello Hyde ist an 70 gegangen. Und Barham an 92 und dann hat's halt Crawford 67
und also mal als Rest. Beispiel, Haight und Crawford hab ich bei mir vom Niveau her hinter Dennis Sutton.
Ja, also auch da zum Beispiel bei The Athletic ist er Edge Nummer 13, aber um euch da zu sagen, das ist Ende Runde 2. Also das vielleicht da einfach nochmal zum Hintergrund. Den fände ich, der wird im Dezember 23 6 Fuß 6 groß, 256 Pfund schwer. Der hat in den letzten beiden Jahren hat er fast identische Zahlen aufgelegt. Beides mal 42 Tackles, 12 und 13 Tackles for Loss, 8,5 Sacks jeweils, 5 Forced Fumble insgesamt, 7 Pass Deflections. Also ist auch ein Spieler, der immer noch den Arm mal hochkriegt. Das fände ich einen tollen Spieler. In Runde 4 noch. Also das muss ich wirklich sagen. Das wäre noch etwas. Dann vielleicht, wenn wir noch Travis Burke mit ins Spiel bringen. Travis Burke war Tackle in Memphis. Micho, wäre das vielleicht noch einer, um die O-Line noch zu verstärken?
Schott ist er wert. Ich habe ihn bei mir nicht so weit. Ich würde ihn eher später draften.
Okay, interessant. Also da auch nochmal, der ist halt auch riesig. Also der wird im Januar zwar, also der ist 23, der spielt die Saison mit 23, der ist 6 Fuß 9, 325 Pfund schwer.
Aber also, hilf mir mal, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist Bryce Lance noch auf dem Board, ne?
Bryce Lance ist auch noch auf dem Board, das ist korrekt.
Weil das ist, ich glaube, wir haben in der, ich glaube, wir haben in der Receiver-Folge auch über ihn als Sleeper oder so gesprochen.
Ja, du hast ihn kurz angesprochen, ja.
Den fände ich auch interessant. Das Problem ist halt, dass der halt nicht auf einem hohen Level im College gespielt hat. Aber was die Stats angeht, kann der definitiv mithalten. North Dakota State hat er gespielt. Ist auch ein physischer Corner, der athletischer Upset ohne Ende hat und tatsächlich auch gezeigt hat, dass er einiges kann, vor allen Dingen auch sichere Hände hat. Also den hätte ich zum Beispiel auch deutlich vor Caleb Douglas gehabt. Den könnte ich auch noch sehen. In Runde 4 oder Runde 5, ja, ne, fänd ich das toll. Und auch da müsste man gucken, wie man das Board so ein bisschen spielt. Weil sagen wir mal ganz ehrlich, spätestens ab Runde 5 draftest du ja dann vor allen Dingen Boom or Bust. Und das ist auch okay so.
Ja.
Und Bryce Lance sehe ich tatsächlich mehr auf der Boom-Seite als auf der Bust-Seite. Gefällt mir sehr. Die Frage ist, ob wir mit Caleb Douglas und Chris Bell jetzt nicht schon zu ähnliche haben, die das können. Aber er bedient auch eher die Intermediate-Range. Also ist weder für die tiefen noch für die kurzen Bälle. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir physisch werden wollen, ja, das könnte, da könnten wir gegen leichtere Defensive Backfields, die könnten wir auslachen. Dann.
Ja, das ist definitiv eine Möglichkeit. Also ich bin gespannt, was noch so passiert, aber das sind auf jeden Fall ein paar Spieler, die ich Anfang Runde 4 sehe, und wenn wir einen von diesen Spielern jetzt noch bekommen würden, das wäre echt auch nochmal richtig positiv und würde dann das Gesamtbild noch mal ein bisschen positiver färben, weil jetzt sprechen wir, ich sag mal so, gerade ab Runde 5 spielen wir dann, sprechen wir über Spieler, die zwar in die Draft Grade reingehen, aber sie nicht mehr so extrem beeinflussen wie Spieler an Tag 1 und 2 logischerweise. Gut, Micho, jetzt deutlich länger, als wir wahrscheinlich eigentlich gedacht haben.
Ja, ich habe gedacht, wir machen eine halbe Stunde.
Ja, das ist hat fast gepasst. Hast du noch irgendwas? Hast du noch irgendeinen Spieler, wo du jetzt sagen, da möchte ich noch kurz drüber sprechen oder?
Ganz ehrlich, nein. Ich lasse jetzt den Draft auf mich zukommen. Den werde ich heute Abend so nebenbei durchlaufen lassen. Die meisten Spielernamen werde ich wahrscheinlich nicht gescoutet haben, die wir irgendwo holen, und werde mich erst im Nachhinein dann informieren. Sagen wir jetzt ehrlich, so wird's ja wahrscheinlich meistens, so sieht es meistens aus.
Das klingt doch nach einem Plan. Wunderbar, Micho. Dann würde ich sagen, lasst uns gerne wissen, was ihr dazu denkt. Also gerade, ich bekomme auch schon Nachrichten von euch auf Instagram. Kaschmarek ist, glaube ich, der Punkt, wo wir viele Diskussionen haben werden. Ich glaube, bei allen anderen sind wir uns relativ einig, was die Bewertung des Picks insgesamt angeht. Bei Kaschmarek haben wir eine sehr große Bandbreite und das freut mich, weil das zeigt, wie man Prospects diskutieren kann und auch einfach, man kann viel erklären, nur wenn man einen Pick erklären kann, heißt es nicht, dass man sagt, dass das gut ist. Nur da vielleicht auch nochmal, zum Beispiel der Caden Proctor Pick, das muss ich jetzt gerade noch reinwerfen, gibt mir die eine Minute. Ich glaube, sehr, 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 sehr viele hätten den Backtrade nicht gemacht und hätten einfach Caleb Downs gedraftet. Das sehen sehr, sehr viele so. Und ich auch. Da hätten die Dolphins eine deutlich bessere Grade, weil ich mag den Proctor-Pick, aber Downs an 11 wäre einfach auch insgesamt vom Standpunkt heute, von der Bewertung des Prospects, eine bessere Entscheidung gewesen. Aber man muss Spiele entwickeln und so weiter und so fort. Und dementsprechend heißt das nicht, weil man einen Pick erklären kann, dass das gleich mega gut ist. Wir sortieren das einfach nur ein. Und wie gesagt, man kann Sachen erklären, aber das heißt nicht, dass das gut ist. Das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt. Nur kann das trotzdem nicht schlecht sein. Also wie gesagt, das wollte ich einfach nur noch mal sagen, dass man immer auf die Alternativen auch schauen sollte. Und dann werden wir einfach mal schauen. Also ich bin wirklich super gespannt, wie sich die Spieler da machen werden. Ich glaube, die Dolphins haben jetzt gutes Gerüst. Also das ist, von meinem Gefühl ist das bisher ein guter Draft. Manche werden sagen, absolut nicht, weil wenn du sagst, du bist bei Proctor deutlich tiefer, du magst Chris Johnson nicht und dann noch Caleb Douglas, ich glaube, dann ist der Draft für dich wahrscheinlich auch horrend schlecht. Ich finde ihn bisher gut. Nicht ausgezeichnet, auf gar keinen Fall, aber es ist ein solider bis guter Draft für mich bisher. Und dann lasst uns gerne wissen, wie ihr den Draft bewertet habt bisher. Und was ihr euch wünscht für die letzten Runden. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.